gut ist es, mit diesem Glaubensbekenntnis vom Lobpreis in die Predigt überzugehen. Wir glauben an den Namen Jesus. Das ist das, was uns ganz elementar ausmacht. Und ich möchte dem Lobpreisteam von ganzem Herzen Danke sagen für euren Dienst. Gebt ihnen mal einen Applaus. Ja, und ich mag auch dieses vertonte apostolische Glaubensbekenntnis einfach total gerne. Und es verbindet uns ja mit Christen auf der ganzen Welt über alle Konfessionen hinweg. Und was uns auch miteinander verbunden hat, war die Allianz Gebetswoche, die in der letzten Woche stattgefunden hat. Meinem Empfinden nach war es die bestbesuchte Allianz-Gebetswoche, die wir jemals hatten. Das ist super. Und wenn ihr nicht dabei wart, dann kann ich euch nur empfehlen, euch vorzunehmen, nächstes Jahr dabei zu sein. Zumindest an einem oder zwei Abenden. Das ist einfach gut. Wir haben ja dieses Jahr die Besonderheit gehabt, dass wir mit einem Gottesdienst sonntags nachmittags gestartet sind, dass es ein Konzert gab auch in der Woche. Aber die anderen Abende hatten wirklich den Schwerpunkt, einfach miteinander zu beten, Gott zu suchen, Jesus groß zu machen. Und es tut gut, es mit Christen auch aus anderen Gemeinden, Kirchen einfach zusammenzutun. Ich lade euch einfach ein, das nächste Mal wieder dabei oder ganz neu dabei zu sein. Ja, ich möchte noch mal was sagen zu unseren Kleingruppen auf Zeit. Wir werden von März bis Mai ein neues Intervall starten, 3 Monate die Möglichkeit, mit Leuten gemeinsam unterwegs zu sein, die ein gleiches Interesse teilen. Das kann ein geistliches Thema sein, das kann etwas sein, was euch bewegt, das kann aber auch ein gleiches Interesse oder Hobby sein. Und ich möchte euch einfach Mut machen, wenn einer von euch eine tolle Idee hat und sagt, Mensch, das würde ich gern anbieten. Das kann 2-wöchentlich sein oder einfach zu festgelegten Terminen in diesem Zeitraum. Dann meldet euch bei mir. Ein paar haben sich schon gemeldet und den anderen möchte ich Mut machen, das noch anzugehen, sich bei mir zu melden. Und dann am Hauskreis- und Kleingruppenleiter-Schulungstag am Donnerstag dabei zu sein, wo wir nochmal konkreter in die Planung gehen wollen. Und dann werden wir in die Werbephase gehen und wir haben letztes Jahr einfach tolle Erfahrungen gemacht. Leute wachsen zusammen, es ist toll, gemeinsam mit Menschen unterwegs zu sein. So lasst euch inspirieren von dem, was war. Vielleicht habt ihr aber auch ganz neue Ideen. Seid kreativ und bringt euch mit ein. Ja, ich würde gerne noch mal beten für die Predigt. Jesus, ich danke dir für jeden Einzelnen, der heute Morgen hier ist. Danke, dass du mitten unter uns bist. Und Heiliger Geist, wir laden dich ein, dass du durch die Reihen gehst, dass du die Herzen öffnest, die Ohren weit auftust und dass das, was du jedem Einzelnen heute Morgen sagen möchtest, ganz individuell, dass es ankommt im Herzen und dass es eine Veränderung in unser Leben und in unser Alltag hat, Herr. Und ich weiß, dass das Bestausformuliertste nicht nützt, wenn du nicht bist, der diese Verbindung herstellt. Und Heiliger Geist, so bete ich, dass du uns segnest zum Hören, zum Empfangen und auch zum Leben. Amen. Ja, wir sind ja in der Predigtreihe Freude am Haus Gottes. Gedanken aus dem Psalmen. Und wir sind letzte Woche mit einer super Predigt vom Jörg gestartet. Und er hat uns mit sehr, sehr anschaulichen Beispielen vor Augen geführt, dass jeder Einzelne ganz entscheidend wichtig ist. Ich muss immer an die Chips und an die Cola denken, die bei der einen Party gefehlt haben und bei der anderen da waren. Und jeder, der weiß, wie gerne ich Cola Light trinke, weiß, dass das ein sehr anschauliches Beispiel für mich war. So, und das Thema war ja mein Herz für sein Haus. So, wenn jeder seinen Platz einnimmt, seine Funktion ausfüllt, dann geht es dem Haus Gottes gut. Jörg hat es ja gesagt schon, ich möchte einen Teil nochmal wiederholen. Zur Zeit des Alten Testaments hat Gott mit seiner Gegenwart im Allerheiligsten gewohnt. Und das Allerheiligste war abgetrennt, da hatten die Leute keinen Zugang. Nur der Hohepriester zu ganz ausgewählten Tagen im Jahr mit ganz spezieller Vorbereitung durfte in die Gegenwart Gottes kommen. Und als Jesus dann auferstanden ist, ist dieser Vorhang zerrissen. Und das hat bedeutet, dass jeder von uns durch Jesus Zugang hat in Gottes Gegenwart. Und dass Gott jetzt nicht mehr in einem Haus, in einem Tempel lebt, sondern dass er im Herzen von jedem lebt, der Jesus, an Jesus glaubt, der Jesus in sich trägt. Und so sind heute wir das Haus Gottes. Die Menschen, die an Jesus glauben, die zusammenkommen, die Gott suchen, sind das Haus Gottes. gibt einen Teil in der systematischen Theologie, das ist die Ekklesiologie, die Lehre von der Gemeinde. So, Gott lebt durch den Glauben in unseren Herzen. Und wenn wir von Gottes Haus sprechen, dann sprechen wir eben nicht von Gebäude oder Räumlichkeiten. Und das durften wir als Gemeinde ja lernen, dass unsere Identität eben nicht in einem eigenen Gebäude liegt, sondern dass es in dem liegt, dass wir an Jesus glauben und in dem liegt, was er uns aufgetragen hat. Wenn wir also vom Haus Gottes sprechen, sprechen wir von der Gemeinschaft von Menschen, die an Jesus glauben und die das Haus Gottes bilden. Und versteht mich nicht falsch, Glaube führt nie in individuell alleine gelebtes Christsein. Du findest in der ganzen Bibel keine eine Bekehrung in den leeren Raum hinein, sondern Bekehrung hieß immer und sie wurden der Gemeinde hinzugetan, sie wurden dem Volk Gottes hinzugetan. So Bekehrung, diesen Schritt auf Jesus zu, dieses Ja, ich glaube, hat immer auch was damit zu tun, dass ich ins Haus Gottes komme, dass ich mich Menschen anschließe, die gemeinsam an Jesus glauben. Und heute ist das Thema Dienst und Hingabe, dient dem Herrn mit Freuden. Und ich möchte lesen aus Psalm 100. Jauchzt dem Herrn alle Welt, dient dem Herrn mit Freuden, kommt vor sein Angesicht mit Frohlocken. Frohlocken heißt, sich über einen Sieg freuen, triumphieren, im Singen Gott loben. Erkennt, dass der Herr Gott ist. Er hat uns gemacht und nicht wir selbst. Zu seinem Volk und zu Schafen seiner Weide. Geht zu seinen Toren ein mit Danken, zu seinen Vorhöfen mit Loben. Danket ihm, lobet seinen Namen, denn der Herr ist freundlich und seine Gnade währet ewig und seine Wahrheit für und für. Ich lieb's mich, mit Menschen zu unterhalten, die begeistert von etwas sind. Kennt ihr das, wenn jemand so richtig Feuer gefangen hat und fängt an, über was zu reden? Das macht was mit einem. Da springt der Funke ganz schnell über und man lässt sich mit hineinnehmen, man lässt sich mitreißen. Es reicht schon, was zu lesen von Leuten, die begeistert sind und du kannst was spüren von dem, was da passiert. Freude an etwas zu haben, wirkt unglaublich inspirierend und einladend. Es wirkt ansteckend und ich habe eigentlich versucht, den Clip runterzuladen, das hat aber nicht funktioniert, den kennt ihr aber wahrscheinlich alle, über 8 Millionen Mal geklickt, von dieser Berliner U-Bahn, wo einer anfangen muss zu lachen. Und innerhalb von 3 Minuten lacht das ganze Bahnabteil, Alte und Junge und Weiße und Schwarze und alle miteinander lachen, weil Lachen, Freude etwas ist, was so ansteckend wirkt, wenn wir sie leben, so attraktiv ist. Und wovon das Herz voll ist, heißt in den Sprüchen, geht unser Mund über. Und auch für den Psalmschreiber scheint der Dienst für Gott ja nichts Schweres oder Belastendes zu sein. Wenn ich diesen Psalm lese, dann ist er in meinem Empfinden von Fröhlichkeit geprägt. Da heißt singt, jauchzt, jubelt, frohlockt. Jauchzt dem Herrn alle Welt. Und ich habe mal nachgeschaut, was Jauchzen wirklich bedeutet. Und da heißt es, sich richtig freuen. Freudenschreie ausstoßen. Machen wir nicht allzu oft, gell? Freudenschreie ausstoßen meint zu jubeln. Ich habe sogar ein Synonym gefunden, da heißt einen Freudentanz aufführen. Töne vor Freude von sich geben, meiner Begeisterung Ausdruck zu verleihen. Und wie ich die Definition gelesen habe, musste ich irgendwie lachen, weil ich an meine Schwester gedacht habe. In der Zeit, wo wir noch alle zu Hause gewohnt haben in Böchingen, hatten meine Schwester und ich die Zimmer nebeneinander. Und manchmal hast du aus dem Nachbarzimmer Juchzen gehört. Da ging es... Und dann kam sie raus und sagt, was war denn? Sagt sie, was? Weil sie gar nicht gemerkt hat ganz oft, dass sie sich so gefreut hat über irgendwas, dass sie wirklich laut gejaucht und gejubelt hat. Und dann kam sie raus und wusste gar nicht, was ich von ihr will, weil das so natürlich einfach als Freude aus ihr rausgeflossen ist. Und als ich das gelesen habe, habe ich gedacht, ja, ich kann mich an solche Situationen erinnern, wo das passiert ist. Wenn ich solche Dinge lese, fange ich mich an zu fragen, wer auf die Idee kam, dass es in Kirche immer ruhig und besinnlich und nicht zu emotional zugehen sollte. Dem Herrn jauchzen hat nichts damit zu tun, sich innerlich zu freuen. Es beschreibt eine Freude, die gar nicht innezuhalten ist, sondern die so groß ist, dass sie automatisch aus uns rausfließt. Sie kann gar nicht zurückgehalten werden und sie soll es auch gar nicht, laut dem Psalmschreiber, sondern wir sollen dieser Freude Ausdruck verleihen. Der Psalmist jubelt also zu Gott und er fordert seine Mitbeter auf, Gott ebenfalls zuzujauchzen. Aber er bleibt nicht bei bloßen Wortbekundungen, sondern er fordert auch ganz praktisch heraus, Gott mit Freude zu dienen. Jetzt weiß ich nicht, wie euer Verständnis von Dienen und Dienst belegt ist. Das hängt vielleicht mit Erfahrungen zusammen, die man gemacht hat. Und für die einen vielleicht total super und die nächsten sagen bloß nicht. Dienen. Ein Diener tut doch eher, wozu er beauftragt ist. Er erfüllt seine Pflichten. Das hört sich ja nicht so nach einer prickelnden Aufgabe an. Dienen und dann auch noch mit Freude. Ist es möglich? Oder fühlt es sich vielleicht auch widersprüchlich für dich an? In diesem kurzen Psalm geht es um Jubel, es geht um Dienst, es geht um Gottes Gegenwart, darum, Gott mehr zu erkennen als Grundlage für unsere Freude. Erkennet, dass der Herr Gottes, heißt es da. Das meint, erkennen hat in der Bibel immer was mit einem tiefen Erkennen, tiefen Kennenlernen, eigentlich sogar mit Intimität zu tun. Wirklich Gott kennenzulernen, zu verstehen, wer er ist. Und ich glaube, dass das ein springender Punkt ist. Weil wenn ich etwas tue aus reiner Pflichterfüllung oder aus Leistungsdruck, den ich mir selbst mache, den andere mir auferlegen, oder weil ich meine, dass es andere von mir erwarten, dann kann auch der Dienst für Gott etwas sehr Mühevolles werden. Wenn ich aber erkenne, wer Jesus wirklich ist, wenn ich begreife, dass er mich bedingungslos liebt, dass er alles für mich gegeben hat, dann schafft es eine ganz andere Grundhaltung in uns. Auf einmal geht es gar nicht mehr vorrangig um mich und um meine Befindlichkeit, es geht vorrangig um Jesus. Und Heidi Baker hat es so schön formuliert und ich habe es euch schon hunderte Mal vorgelesen, wahrscheinlich werde ich es noch weitere 100 Mal tun, weil ich es einfach so gut finde. Vielleicht können wir es ja irgendwann mal zusammen auswendig aufsagen. Wegen seiner Liebe können wir nicht anders. Es geht nicht um uns, es geht um ihn. Wenn du seine Schönheit begreifst, wenn du verstehst, wer er ist, wenn du anfängst zu begreifen, wie wunderbar er ist, dann kannst du nicht anders, als ihn zu lieben. Dann wird diese Liebe anfangen, aus deinem Leben herauszufließen. Sie wird überfließen. Welch andere Reaktion könnte man auf diese Liebe haben? Jeder, der wirklich versteht, wer Jesus ist, wird alles für ihn geben. Er hat mein Herz aufgeschlossen. Er ist der Liebhaber meiner Seele. Unser Dienen, unser Dienst, nicht aus Pflichterfüllung oder in meinem Fall, weil ich bei der Gemeinde angestellt bin, sondern aus der tiefen Liebe zu Jesus heraus. Eine Liebe, die mich wirklich, und das kann ich sagen, so wahr ich hier stehe, bis in mein tiefstes Inneres ergriffen hat. Und von der ich nicht müde werden möchte, zu erzählen. Und deswegen schließe ich mich Paulus gern an, der in Philipper 3, Vers 12 sagt, nicht, dass ich schon ergriffen habe, ich ganz sicher nicht, oder dass ich schon vollendet bin, aber ich jage ihm nach, ob ich es denn ergreifen möge, weil ich von Jesus Christus ergriffen bin. Und ich glaube, das macht einen Unterschied. Tue ich einen Dienst aus Pflichterfüllung, tue ich, weil es von mir erwartet wird, oder tue ich es, weil mein Innerstes von Jesus bewegt, berührt und ergriffen ist. Und diese Liebe zu Jesus und dieses Ergriffensein sind der Motor und Antrieb auch meines Lebens, meines Dienstes, meiner Freude. Und ich wünsche mir dasselbe auch für dich, dass Jesus und seine Liebe zu dir dich so ergreift, dass sie dein Motor und dein Antrieb wird und dass andere Dinge mehr in den Hintergrund geraten. Und ich habe mal gelesen, dass jemand gesagt hat, eine starke Berufung basiert darauf, wie stark wir von Christus ergriffen sind. Und das gilt nicht für Nicht-Christen, sondern das ist an Christen gerichtet. Eine starke Berufung hängt damit zusammen, wie sehr wir uns von Jesus ergreifen lassen, wie sehr wir es zulassen, dass Jesus uns wirklich bewegt, wie sehr wir es zulassen, dass wir das auf unser Herz nehmen, was auf seinem Herzen ist. Und es heißt nicht, dass immer alles Spaß macht. Es heißt auch nicht, dass Dinge nicht manchmal nerven oder anstrengend sind. Dort, wo wir mit Menschen unterwegs sind, menschelt's. Ganz gewaltig, auch bei Christen. Und es ist nicht immer nur einfach. Das ist nicht immer nur einfach. Aber es ist nicht das Wichtigste. Und ihr wisst es, ich bin von meiner Veranlagung ganz sicher eher ein fröhlicher und ein positiver Mensch. Aber, und da ist manchmal die Gefahr drin, dass Leute denken, das fällt mir einfach alles so zu. Ja, eine Grundtendenz ist ganz sicher in meiner Persönlichkeit angelegt. Aber ich treffe auch immer wieder ganz bewusst die Entscheidung, fröhlich zu sein, zu vergeben, gut zu denken, zu lieben, mich nicht entmutigen zu lassen. Wisst ihr, das sind Entscheidungen, wo wir herausgefordert sind, sie immer wieder neu zu treffen. Und mit jeder Herausforderung und mit jeder Person, die schwierig ist oder Situation, die nicht einfach ist, müssen wir diese Entscheidung immer wieder treffen. Dankbar zu sein, haben wir vor 2-3 Wochen gehört, ist eine Entscheidung, die ich treffen kann und die man mir ansieht. Gott hat uns geschaffen, er kennt uns und er weiß, wie wir funktionieren. Er weiß, was gut oder schlecht ist. Er weiß auch, was uns wirklich erfüllt. Und ich meine, beobachten zu können, dass Menschen, die Jesus dienen, dass sie besser leben. Stellt es einfach mal in den Raum, ihr könnt es anders sehen. Ich meine, beobachten zu können, dass Menschen, die Jesus dienen, dass sie besser leben. So oft meinen wir, wir wüssten es besser. Wir nehmen es in die eigene Hand. Wir nehmen es nicht ganz so ernst mit dem, was die Bibel sagt zu unterschiedlichen Themen. Wir picken uns so raus, das, was für uns angenehm ist. Und dann wundern wir uns, wenn es nicht so läuft, wenn die Dinge nicht so funktionieren. Und ich möchte uns einfach mal herausfordern, lest mal alle Bibel nächste Woche, jeden Tag 2-3 Verse und versucht das mal umzusetzen, was ihr lest. Mehr nicht. Jeden Tag einen Vers und versucht das umzusetzen und zu leben, was da steht. Und sich nicht herauszureden oder zu denken, das betrifft mich jetzt nicht, das einfach mal zu leben und dann mal zu schauen, was nach einer Weile passiert, wenn man da dran bleibt. Und ich kann euch sagen, da passieren erstaunliche Dinge auch im Leben von Christen. Der Psalmist sagt, ich diene Gott mit Freuden, weil ich weiß, dass er mich gemacht hat und es meine Aufgabe ist, ihn auch zu fragen, wo er mich haben will. Das Wort Freude bedeutet auch Zufriedenheit zu haben, Erfüllung zu erleben in das, was wir tun. Ja, Freude an Gott selbst zu haben. Es ist die Freude zu wissen, dass uns vergeben ist, die Freude zu wissen, dass wir geliebt sind, die Freude zu wissen, dass wir begnadet sind und so vieles mehr. Es ist die Freude, Gaben zu entdecken, zu entwickeln, zu entfalten, die er uns geschenkt hat. Und Gaben, das wisst ihr, dienen nie dem Selbstzweck. Sie sind immer zum Nutzen und Benutzen gegeben. Und wenn Menschen mit Freuden dienen, dann wird es ansteckend auch für andere Menschen. Und Jesus selbst hat uns das mit dem Dienen vorgelebt. In Markus 10, Vers 45 heißt es, denn der Menschensohn ist nicht gekommen, dass er sich dienen lasse, sondern dass er diene und sein Leben gebe als Lösegeld für viele. Und ich habe mir so gedacht, das hört sich ja alles gut an, aber wie dienen wir Gott denn auf Dauer mit Freude? Am Anfang ist es meist kein Problem, aber es geht ja nicht nur darum, etwas eine kurze Zeit zu tun, sondern lang auch etwas mit einer guten inneren Haltung und Freude zu tun. Und ich teile einfach mal heute ein paar praktische Überlegungen und Gedanken mit euch. Das Erste sollte so selbstverständlich sein, ist es aber nicht immer, dass ich es trotzdem notwendig finde, es nochmal zu erwähnen. Nämlich, indem wir unsere Beziehung mit Jesus pflegen. Indem wir Zeit mit Jesus verbringen, indem wir Bibel lesen, indem wir beten, indem wir Gott in der Anbetung suchen. Und eigentlich müsste man denken, dass das für uns Christen ja selbstverständlich sein sollte, aber sind wir mal ganz ehrlich, oft ist die Woche so voll, der Alltag holt uns ein, dann gibt es das zu tun und jenes zu tun. Und wie leicht tun wir als allererstes die Zeit mit Gott kürzen, dass das andere genügend Raum hat. Dabei sagt die Bibel was ganz anderes. Sie sagt, als erstes Gott und sein Reich und dann wird alles andere auch an seinen Platz kommen. Die Beziehung zu Jesus pflegen ist eine Grundlage und eine Grundvoraussetzung, Gott auf Dauer mit Freuden dienen zu können. Dieses nah an ihm sein, nah an seinem Herzschlag sein, uns immer wieder neu füllen zu lassen, ach durch den Heiligen Geist, mit dem, was er uns schenken möchte. Uns geistlich weiterzuentwickeln. Das Zweite ist, ich habe eine tolle Definition von Dienst gelesen bei Willow. Da heißt es, Dienst bedeutet dienen im Einklang mit Neigungen, Stärken und Talenten. Fand ich sehr cool, ist mir vorher noch gar nicht untergekommen. Dienst und diese Frage, wie können wir Gott auf Dauer mit Freuden dienen, wenn wir im Einklang dienen mit dem, was Gott in uns angelegt hat, mit den Neigungen, Stärken und Talenten. Und in 1. Petrus 4, Vers 10 heißt, jeder soll dem anderen mit der Begabung dienen, die Gott ihm gegeben hat. Wenn ihr die vielfältigen Gaben Gottes in dieser Weise gebraucht, setzt ihr sie richtig ein. Und wir haben als Gemeinde mal festgelegt, dass wir eine gabenorientierte Gemeinde sein wollen. Da, wo Menschen begabt sind, das wollen wir fördern und freisetzen, weil wir glauben, dass das den größtmöglichen Segen bringt für die Person selbst und auch für die, die in den Genuss dessen kommen, was jemand vielleicht gut kann und auslebt. Nichts ist demotivierender als die falsche Person am falschen Platz für die Person selbst und auch für das Umfeld. Und deswegen glaube ich, ist es gut, einfach hinzuhören, hinzuspüren, auch in uns hineinzuspüren. Was hat Gott mir denn gegeben an natürlichen Neigungen? Wo zieht es mich denn ganz automatisch hin? Ich kann mich noch erinnern, vor vielen Jahren, da waren wir mal auf einer Bundeskonferenz und da gab es ein Prophetieseminar, da saß ich natürlich in der ersten Reihe. Und dann kam der Matthias damals irgendwann und sagte, ich wusste, dass du genau da sitzen wirst, weil ich weiß, wo es dich hinzieht. Und ich habe gedacht, ja, ganz oft, ist etwas zieht uns ganz automatisch. Das ist schon eine starke Tendenz, etwas mal nachzuspüren, wenn wir merken, es zieht uns. Ja, was sind Stärken? Was können wir gut? Was ist an Talente da? Und ich glaube, dass wenn wir fragen, wo wir Gott dienen können, dass der Heilige Geist uns auch eine Freude für den Dienst schenken wird. Und dazu ist notwendig, Dinge auszuprobieren, dazu ist notwendig, mal wo reinzuschnuppern, dazu ist notwendig, sich nicht abhalten zu lassen, wenn man beim zweiten Mal denkt, ah, das hat nicht so funktioniert. Ich kann mich noch erinnern, nach meiner ersten Andacht habe ich gesagt, ich werde nie wieder in meinem Leben eine Andacht halten. Die war so schlecht und ich wusste das und ich hatte mich so bemüht. Ja? Wisst ihr, was ich meine? Manchmal brauchen Dinge einfach Zeit, um sich zu entwickeln. Man muss Fehler machen, man muss merken, oh, das hat nicht funktioniert. Das heißt aber noch lange nicht, dass da keine Begabung oder keine Berufung ist. Ich kann mich an viele erinnern, die erzählt haben, sie haben den Kinderdienst aus Not angefangen, weil keiner da war. Und dann hat sich da eine echte Berufung entwickelt. Ihr wisst, was ich meine. Auf der einen Seite dem nachspüren, auf der anderen Seite sich aber auch nicht ausbremsen lassen, nur weil es nicht von Anfang an der volle Erfolg ist. Was hilft uns, unseren Dienst mit Freude zu tun? Ein Lernender zu bleiben, als dritter Punkt. Leben ist Bewegung, Leben ist Veränderung, auch im Reich Gottes. Und Stillstand ist eigentlich immer Rückschritt. Wenn wir aufhören, uns weiterzuentwickeln, wenn wir aufhören, uns herausfordern zu lassen, auch von Gott herausfordern zu lassen, dann ist es eigentlich schon der Tod im Topf. Es wird irgendwann langweilig, die Freude geht verloren. Und ich möchte uns Mut machen, und ich spreche das genauso zu mir wie zu euch, Lernende zu bleiben, ein Leben lang Lernende zu bleiben, sich weiterzubilden, sich weiterzuentwickeln, sich immer wieder neu herausfordern zu lassen, weil ich glaube, dass das die Freude wirklich auch hochhält. Das Vierte ist ein sehr wichtiger Punkt, nicht aus der eigenen Kraft heraus dienen. Im 1. Korinther 15, Vers 10 sagt Paulus, alles, was ich jetzt bin, bin ich allein durch Gottes Gnade. Und seine Gnade hat er mir nicht vergeblich geschenkt. Ich habe mich mehr als alle anderen Apostel eingesetzt, aber was ich erreicht habe, war nicht meine eigene Leistung, sondern Gott selbst hat alles in seiner Gnade gewirkt. Jetzt hört sich das ja so nach einem frommen Slogan an, haben wir alle schon gehört, nicht aus eigener Kraft dienen, aber was heißt es denn? Ganz konkret, nicht aus eigener Kraft zu dienen. Wir lesen hier von Paulus, dass er ja im Vers vorher sagt, ich habe mehr gearbeitet als ihr alle. Ich habe mich mehr eingesetzt als ihr alle. Ja, was denn jetzt? Hat er sich mehr eingesetzt oder hat er nicht aus eigener Kraft gearbeitet? Das scheint ja im ersten Moment widersprüchlich zu sein. Aber ich meine, nicht aus eigener Kraft heraus zu dienen meint, ich gebe mein Bestes, aber ich weiß um meine Abhängigkeit von Gott. Das ist so wichtig. Nicht aus eigener Kraft zu dienen heißt nicht, es passiert einfach alles, ich muss gar nichts dazu tun, wenn ich nur genug bete, fällt alles vom Himmel. Sondern es heißt, ich gebe mich ein, ich lerne, ich entwickle mich, ich will mein Bestes geben, aber ich weiß, dass ich es nicht machen kann. Ich weiß, dass ich die Gemeinde nicht bauen kann. Ich weiß, dass ich abhängig bin von dem, dass der Heilige Geist sein Wort aufschließt und in Herzen hineinpflanzt. Wenn wir das wissen, ich glaube, das meint es zu heißen, nicht aus eigener Kraft zu leben. Zu wissen, es geht nicht um mich und ich habe alles in der Hand, sondern zu wissen, ich bin abhängig von Gott und ich weiß, ich muss abnehmen und er muss wachsen. Und der Ingolf Elsass, ich habe es euch auch schon mal erzählt, aber ich finde das Beispiel einfach so gut, der gesagt hat, wenn sich jemand bedankt bei dir für einen Dienst, dann sag einfach Danke und freu dich. Und abends verbuchst du es an der richtigen Stelle. Und das hat mir gut gefallen. Da ging es um falsche Bescheidenheit, ne? Dass jemand gesagt hat, die Predigt war so gut. Und dann hat er gesagt, ja, das war alles der Herr, das war alles der Herr. Und dann hat er gesagt, naja, so gut war es auch nicht. Also ihr wisst, was ich damit sagen will. Ja, es gibt eine falsche Bescheidenheit, eine falsche Demut. Wenn ich mich angestrengt habe, was gut zu machen, jemand sagt, es war toll, dann darf ich mich freuen. Und ich darf trotzdem wissen, ich tue es in der Abhängigkeit zu Gott und Gott letztendlich gebührt der Dank dir. Der fünfte Punkt ist Treue im Dienst. Warum? Weil Treue eine primäre Eigenschaft ist, die Gott anzieht. In Matthäus 25, Vers 21, da heißt, du bist ein tüchtiger und treuer Diener, du bist mit dem Wenigen treu umgegangen, ich will dir viel anvertrauen. Treue kannst du in keinem Kurs lernen. Treue ist eine Frucht und eine Wirkung des Heiligen Geistes, die du bei Menschen findest, die ihr Leben immer wieder bedingungslos Gott hingeben. Und Gott hält Ausschau nach treuen Menschen. Nicht vorrangig nach begabten Menschen, weil die Bibel war voll von unbegabten Menschen. Aber Gott konnte sie gebrauchen. Warum? Weil sie sich hingegeben haben, weil sie treu waren in dem, was sie getan haben. Und Olonska, unser Altpräses, hat ja diesen ganz bekannten Satz geprägt, Gott beruft nicht die Fähigen, sondern er befähigt die Berufenen. Und ich glaube, dass da was sehr Wahres dran ist. Und Mutter Teresa hat mal gesagt, Gott fordert nicht von mir, erfolgreich zu sein, sondern treu zu sein. Wenn wir vor Gott stehen, zählen nicht unsere Resultate, sondern unsere Treue. Und ich glaube, dass da eine Gefahr drin liegt, weil der Mensch Anerkennung mag und sich nach Anerkennung sehnt. Und dann schlägst du die sozialen Netzwerke auf und du siehst die ganzen Superpastoren mit 20.000 Followern bei Instagram und 1 Million bei Facebook und du vergleichst dich und du denkst, wisst ihr, was ich meine? Es ist so leicht, dass wir uns so sehnen, danach Anerkennung zu kriegen von Menschen, mal bekannt zu werden. So, das ist in uns allen angelegt irgendwo. Und dann zu sagen, letztendlich ist es nicht wichtig, ob ich erfolgreich sein werde, ist es nicht wichtig, ob die Gemeinde riesengroß werden wird, sondern es ist wichtig, dass ich dem treu bin, was Gott mir als Auftrag gegeben hat, dass ich dem nachspüre, was Gott in uns angelegt hat, dass du dem nachspürst, was Gott in dir angelegt hat. Und ob jemand treu ist, findet man ganz einfach in Krisen heraus. Wo sich die Frage stellt, bleibe ich Gott treu, auch wenn sich nicht alle Träume und Sehnsüchte erfüllen? Bleibe ich treu, wenn es nicht so läuft, wie ich es gerne hätte? Und du kannst in fast alle Biografien großer Männer und Frauen Gottes hineinschauen. Das war nie nur grad bergauf, sondern da gab es immer große Tiefen und große, manchmal sogar über Jahre Abschnitte, wo die wirklich durch Tiefen gegangen sind und wo sie durch Treue geläutert wurden oder in der Treue geläutert wurden und dieses Dranbleiben sie letztendlich dahin gebracht hat, wo sie heute sind. Und ich möchte uns Mut machen, treu zu sein, auch im Dienen, treu zu sein mit dem, was Gott uns anvertraut hat. Weil ich glaube, wenn wir im Kleinen treu sind, wie es der Bibeltext sagt, dann wird Gott uns über Größeres setzen. Und das müssen wir dann gar nicht machen, sondern das passiert von ganz alleine. Jesus hat gesagt, wir sollen zuerst nach seinem Reich und nach seiner Gerechtigkeit trachten und dann wird Gott uns alles schenken, was wir brauchen, die Freude inklusive. Und versteht mich nicht falsch, das heißt nicht, ich habe das schon gesagt, dass es Phasen geben kann, wo uns die Freude fehlt. Keiner kann auf Dauerzustand nur glücklich und zufrieden und freudig sein. Aber es geht um diese Grundhaltung und sich auch darum zu bemühen, diese Grundhaltung zu gewinnen. Und sie sich nicht rauben zu lassen. So, wenn du auf der Suche nach dem bist, wozu Gott dich bestimmt hat, dann wäre meine Empfehlung an dich, fang an zu dienen. Weil Dienst an Menschen, da wo wir Menschen begegnen mit der Liebe Gottes, ganz egal in welcher Weise, trifft den Herzschlag und das Anliegen Gottes. Eine Gemeinde, das wisst ihr, die sich nur um sich selbst dreht, ist keine Gemeinde. Gemeinde hat einen Auftrag an und in dieser Welt. Und dieser Auftrag kann nur erfüllt werden, wenn jeder seinen Platz einnimmt, wenn jeder mit den Gaben dient, die Gott ihm anvertraut hat und wenn wir gemeinsam in die richtige Richtung gehen. Und ich habe noch einen Eindruck, der mir ganz stark kam, schon während den Predigtvorbereitungen. Ich werde ihn deswegen auch hier teilen. Ich weiß nicht, ob es jemand betrifft, der heute hier ist oder ob es um jemand sogar geht, der die Predigt online hören will. Aber ich glaube, dass es um jemand geht, eine Frau, die aus ihrer eigenen Lebensgeschichte heraus wirklich ein Herz hat für misshandelte Frauen. Und die schon immer gern in dem Bereich auch was gemacht hätte, aber es bisher einfach nicht die Möglichkeit und die Gelegenheit gab. Und dass Gott jetzt wie eine offene Tür schaffen wird, dass diese Person mit Menschen und im Dienst in Berührung kommen wird, wo sie sich einbringen können wird, aber das wird auch Mut brauchen, diesen Schritt zu gehen. Und ich möchte dieser Person, die das hört und die in dem Moment weiß, dass sie angesprochen ist, einfach Mut machen, diesen Schritt zu gehen, auf diese Arbeit zuzugehen und den Kontakt zu suchen, weil daraus was sehr Segensreiches entstehen wird. Und wenn jemand hier ist, wo das so ist, oder wenn jemand das später hört und es so sein sollte, dann würde ich mich ganz arg freuen, wenn es passiert, wenn ihr mir eine Rückmeldung gebt. Und dann werde ich euch auch davon berichten. Bonhoeffer hat gesagt, Kirche ist nur Kirche, wenn sie für andere da ist. Den Sinn des Lebens finden wir nicht in Dingen, nicht in Besitz, nicht in Geld. Den Sinn finden wir in Jesus und darin, wenn wir dienen in dem, was Gott uns anvertraut hat. Und vielleicht hörst du das und denkst, Mensch, aber mir ist die Freude irgendwie verloren gegangen. Menschen haben vielleicht mal mit Freude gedient, du hast vielleicht mal mit Freude gedient, aber die Freude am Dienst, die Freude am Haus Gottes ist dir irgendwo auf dem Weg verloren gegangen. Vielleicht bist du enttäuscht worden von Menschen oder Dinge haben sich nicht so entwickelt, wie du es gehofft hast. Dann möchte ich dir Mut machen, komm darüber hinweg. Lass es nicht was sein, was dein Vorwärtsgehen, was deinen Weg mit Gott, was deine Berufung und deine Bestimmung blockiert, sondern bring es zu Gott, vergib und geh einen Schritt drüber und geh weiter. Vielleicht hast du die Freude verloren, weil du mit den Gaben gar nicht am richtigen Platz bist, weil du sie gar nicht eingesetzt hast, weil du sie zurückgehalten hast. Vielleicht ist dir Freude verloren gegangen, weil du aus eigener Anstrengung und aus einem Leistungsdruck heraus gedient hast. Vielleicht auch einfach, weil du geglaubt hast, nicht gut genug zu sein. Oder die falschen Prioritäten gesetzt hast in deinem Leben. Und dann würde ich einfach noch gern für dich beten. Du brauchst mir das gar nicht anzuzeigen, sondern du kannst in deinem Herz zu Gott sagen, ja, ich weiß, dass ich gemeint bin. Mir ist auf dem Weg irgendwie Freude verloren gegangen. Freude am Dienst, Freude vielleicht am Haus Gottes, Freude in dem zu laufen, wozu du mich eigentlich bestimmt hast.